Liebe Bildzeitung. Was? Wenn es wen braucht für gute Schlagzeilen.
Da bin ich immer da, ja.
Wird die Champions League gewonnen?
Ja, oder ich.
Nur, er hätte nie zum FC Bayern wechseln sollen, glaube ich. Laune 1 paniert heute mit dem Thema die Österreicher in Bremen. Wir haben eine rot-weiß-rote Werder-Elf zusammengestellt und starten mit einem aktuellen Liga-2-Torhüter, Harald.
Mit Richard Strebinger.
Der wechselte sehr früh nach Deutschland, allerdings zunächst nicht nach Bremen.
Genau, ist aus der Akademie St. Pölten zu Hertha BSC in den Nachwuchs gewechselt mit 15 Jahren. Und jetzt stell dir mal vor, du übersiedelst von St. Pölten nach Berlin.
Das ist ja ein Upgrade, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ungefähr die gleiche Größe, ich glaube vom Lebensgefühl her ähnlich.
Ich meine, der hat bei Hertha 2 dann ja auch gespielt und hatte sehr prominente Kollegen.
Richtig.
Zu jener Zeit.
Marco Thuricin, damals auch als großes ÖFB-Talent in Berlin gespielt, und Terence Boyd.
Auch der bei der Hertha damals, der saß auch dreimal auf der Bank der Hertha-Profis, Richard Strebinger, aber dann der Wechsel 2012 zu Werder Bremen, und dort war er im Grunde schon die Zweier, die Nummer 1 der Zweiermannschaft.
Richtig. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Er hat auch zweimal bei den Profis spielen dürfen.
So ist es. Im Dezember 2012 für den verletzten Raphael Wolf eingewechselt worden gegen Eintracht Frankfurt, kassierte dann gleich mal 3 Tore in 30 Minuten, und danach 2015 der Abgang, Leihe zu Regensburg, dann fix zu Rapid, dort 7 Jahre lang geblieben und seit dem Sommer 2023 in Kapfenberg.
Quasi Nachfolger von Raphael Wolf.
So ist es. Also von dem her Kapfenberg ja auch eine Station von Raphael Wolf gewesen. Vor Strebinger setzen wir auf eine 3-5-2-Formation und beginnen in der Defensive mit einer absoluten österreichischen Fußballlegende.
Bruno Betze, der Beckenbauer vom Bodensee.
Und auch eine Ära in Bremen gehabt.
Eine Ära in Bremen gehabt, war seine zweite Station in Deutschland. Davor war er bei Eintracht Frankfurt. Bei Eintracht Frankfurt wesentlich erfolgreicher gewesen als bei Werder. Da hat er als Europacup-Sieger gewonnen, hat den DFB-Pokal gewonnen, ist zum besten Ausländer in der Bundesliga gewählt worden und hat dann zwischenzeitlich sogar Eintracht Frankfurt als Kapitän aufs Feld geführt. Nachdem die Eintracht dann aber in gröbere finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, ist er zu Werder gewechselt.
Und dort ja auch seine Erfolge gefeiert. Es war eben nur knapp dran immer. Das ist das Problem. Ist zweimal Vizemeister geworden mit Werder Bremen. Und da gab es wirklich ein unfassbar dramatisches Saisonfinale 1985, 86. Ich habe das nochmal ein bisschen rausgeschrieben. Damals Werder Bremen auch mit Rudi Völler und unter Otto Rehhagel. Ich meine, die haben 31 Runden die Tabelle angeführt. Dann in der 33. Runde das direkte Duell gegen den zweitplatzierten FC Bayern. Ging 0-0 aus, weil auch in der 89. Minute Werder Bremen bzw. Michael Kutzop einen Elfmeter vergab, und dann gab es das ganz dramatische Finale am 34. Spieltag. Dort verlor nämlich Werder gegen Stuttgart mit 1-2. Gleichzeitig gewann der FC Bayern mit 6-0 gegen Borussia Mönchengladbach und übernahm erstmals in dieser ganzen Saison die Tabellenführung. Brutal.
Ganz, ganz, ganz schlimm. Bruno Betze jedenfalls Libero. Wie kann man das jungen Leuten erklären? Abkippender zentraler Innenverteidigung in einer Dreierkette.
Ja.
Ja, so ungefähr. Libero von Weltklasse-Format ist 7-mal in Welt- und Europa-Auswahlen entstanden. Mhm. Und nur ganz kurzer Exkurs, unter anderem 1982 in einer Europa-Auswahl gegen eine Rest der Welt-Auswahl. Da hat er gespielt in einer Mannschaft mit Dino Zoff, Franz Beckenbauer, Ruud Krol, Boniek, Blochin, Paolo Rossi, und eingewechselt worden sind dann auch Kevin Keegan, Neeskens und Platini.
Also das war die Liga, in der Bruno Petzer gespielt hat, verstarb dann viel zu früh 1994 an einem plötzlichen Herztod im Alter von nur 39 Jahren. Für unseren nächsten Kicker reisen wir wieder zurück in das 21. Jahrhundert. 2008 wechselte nämlich Sebastian Brödel für 2,5 Millionen Euro von Sturm an die Weser, und das ging ganz gut los in der ersten Saison für den Sebastian.
Genau, gleich ins UEFA Cup Finale eingezogen, das allerdings dann verloren mit 1-2 gegen Schachtar Donetsk.
Ich glaube, das war generell das, der, die letzte UEFA Cup-Saison, ja. Oder?
Ich sehe Darius Rinder noch vor mir, wie er den Pokal in den Himmel stemmt. Tatsächlich.
Ich sehe ganz ehrlich eher noch das Halbfinale zwischen dem HSV und Werder Bremen und diesen Papierknöllchen, das schlussendlich dann, glaube ich, eine Ecke verursachte und Werder Bremen ins, sich dadurch irgendwie ins Finale katapultierte.
Ja, stimmt. Kurz danach, ich glaube eineinhalb Wochen später, sind sie auf jeden Fall DFB-Pokalsieger geworden. Da waren sie dann erfolgreicher. Da ist es auch gegen Leverkusen gegangen, die ja bekannterweise zu den Zeiten wenig Finale gewonnen haben.
Ja, ich meine, die Mannschaft generell damals von Werder mit Pizarro, mit Diego, mit Özil, das war schon eine, da war extrem viel Qualität im Kader vorhanden.
Man muss sich vor Augen führen, Basti Brödel ja im Sommer 2007 nach dieser U20-WM schon heiß begehrt gewesen. Da war ja nicht nur Werder dran, also die sind ihm ja ein Jahr lang nachgelaufen, bis sie ihn tatsächlich damals überzeugen konnten. Basti Brödel damals keinen Manager gehabt, sondern auch Hertha BSC, AC Milan und Rosenborg Trondheim sehr heiße Transferkonkurrenten gewesen von Werder.
Aber hat sich scheinbar in Bremen sehr wohl gefühlt. 7 Jahre ist er dort geblieben, 176 Spiele hat er absolviert für Grün-Weiß. Wir komplettieren unsere Abwehr mit einem aktuellen Spieler der Bremer, der Kapitän höchstpersönlich Marco Friedl, kam über Umwege zu Werder.
Genau, also ein Tiroler, ist schon in Kindestagen in den Nachwuchs des FC Bayern gewechselt, ist damals von Kirchbichl, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gependelt nach München, also Kirchbichl-Schule, München Fußball, sind aber auch nur ein paar Kilometer. Hat es bei den Bayern dann bis zu den Profis geschafft, aber dort nicht sich wirklich durchzusetzen.
Ich glaube, ein paar Spiele hat er gemacht, oder? Unter Pep, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Das haben wir irgendwann schon mal thematisiert in einer anderen Ansapanier. Dann gab es 2018 erstmals nur eine Leihe zu Werder Bremen. Später haben sie zugeschlagen und mittlerweile seit 2022 auch Kapitän von Werder. Wir switchen von der Abwehr ins Mittelfeld und ein Name darf dort natürlich nicht fehlen. Zlatko Junuzovic gehörte in den 10er Jahren fast so zum Inventar in Grün-Weiß.
Ja, hat sich dort auf jeden Fall einen ordentlichen Status erspielt und das nicht zu Unrecht, weil ja, der hat halt fußballerisch tatsächlich sehr, sehr viel gehabt. Also riesen Kicker von der Technik her, aber trotzdem auch einer, der immer kämpft hat. Und gleichzeitig auch für Tore und Assists gut war. Also Sladi hat man immer gern beim Kicken zugeschaut, oder?
Finde ich auch. Ich meine, erst einmal ein bisschen Kohle hat es ja auch in die Kassen der Austria gespült. 800.000 überwies Werder an den Verteilerkreis. Ich meine, seine Stats, die kennen sich schon sehen lassen. Ich meine, in knapp 200 Spielen, 54 Assists und 22 Tore erzielt. Und vor allem die Saison 2014-15, da hat er 6 Dirndl gemacht und 5 davon per Freistoß. Ich kann mich noch gut an diese Freistöße erinnern, weil ich glaube, die waren gefühlt jede Woche auch in der Wahl zum Tor der Runde.
Hat nicht dann ein, zwei Saisonen danach
Markus Sutton
ja. Hat die meisten Freistoßtore in der deutschen Bundesliga geschossen,
ja,
schon, oder?
Ja, ja, irgend sowas. Ich glaube, das war ja ein paar Jahre später dann, ja. Aber müsste Markus Sutton dann, war nicht Markus Sutton sogar einer der der freistoßgefährlichsten Spieler Europas damals? Ja, irgend sowas war es. Ja.
Also Messi, Juninho, Sutti.
Und Junuzovic. verließ Werder Bremen dann 2018, ging zu Red Bull Salzburg, um auch noch ein paar Titel zu holen, beziehungsweise um Champions League zu spielen. Karriereende 2022, aber Comeback im österreichischen Unterhaus 2023 beim SRK 1914 in der Salzburger Liga. Neben Junuzovic wieder ein Kicker, der auch aktuell in der Bundesliga spielt, jedoch nicht in Bremen, Harald.
Richtig, sondern in Hoffenheim ist es Florian Grillitsch.
Wieder einer, der auch aus St. Pölten nach Deutschland ging, ähnlich wie bei Richard Strebinger.
Genau, das spricht erstens einmal für die Arbeit in der Akademie St. Pölten, die ja wirklich sehr, sehr viele gute Kicker rausgebracht haben in letzter Zeit. Florian Grillitsch, damals Stürmer gewesen, als er nach Bremen gewechselt ist. Dort in der zweiten Mannschaft sich recht schnell festgespielt. Und dann in der Saison 2015-16, das war seine Durchbruchssaison, von Viktor Skripnik zum Sechser umgeschult worden.
Ja, ich meine, das war im Grunde war er noch in der Zweimannschaft wirklich auch einer der Leistungsträger. Ich meine, der hat Werder Bremen in der Saison davor, also die Zweiermannschaft, in die dritte Liga geschossen mit 9 Toren. Aber ich finde, diese Position steht dem Florian eigentlich sehr gut im Mittelfeld.
Finde ich auch.
Und 2017 dann zur TSG, 2022 dieser
schwierige Transfersommer.
Ja. Also wo er lange zugewartet hat, wo man eigentlich größere Vereine erwartet hat. Ich meine, Ajax ist natürlich auch eine große Nummer, aber man hat noch eine Etage höher eher gesucht, glaube ich, und sich das auch erwartet und seit 2023 wieder zurück bei der TSG. Wir werden im Mittelfeld etwas offensiver und unser nächster Kicker ist ein aktueller Spieler, der Bremer Romano Schmidt. Wechselte 2019 zu Werder, aber so wirklich eigentlich erst im Sommer 2020.
Richtig. Wir erinnern uns, Romano Schmidt, Shootingstar beim SK Sturm, der erste nach 1.1.2000 geborene Spieler, der in der österreichischen Bundesliga ein Tor erzielt hat. Hat es eine Vertragsklausel gegeben, weswegen Red Bull Salzburg ihn verpflichten konnte. Riesentrara. Für Romano Schmidt hat es sich nicht wirklich ausgezahlt, weil er die meiste Zeit nur in Liefering gespielt hat und sich ja einfach irgendwie nicht zurechtgekommen ist. Was man sich jetzt im Nachhinein kaum erklären kann, oder? Wenn ich mir den jetzt anschaue, im Ralf Rangnick-System, im ÖFB-Team, Wahnsinn, wie der presst. Aber egal. Mhm. Flucht ist vielleicht übertrieben, aber zu Werder und von dort dann an den WRC verliehen und dort hat es sich dann stabilisiert.
Ich glaube, der ist wirklich im Erwachsenenfußball ankommen in Wolfsburg. Ja, wirklich. Ich meine, da war er auch dann 1,5 Jahre im Grunde ausgeliehen und das war ja auch eine sehr erfolgreiche Ära vom WRC. Ja, auch in die Europa League Gruppenphase eingezogen. Er war mit dabei bei diesem 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Also da hat er schon ein paar geile Spiele auch absolviert beim WRC, aber auch dann in Bremen. Sehr schnell ist die Leistungskurve nach oben gegangen, finde ich.
Richtig, ja. Die Leistungskurve nach oben wäre dann nach unten.
aber vielleicht war dieser Schritt zurück. Ich meine, er ist dann gemeinsam mit Werder Bremen, mit Flo Kofeld abgestiegen in die zweite Bundesliga. Vielleicht hat es aber auch diesen Zwischenstep in der Entwicklung von Romano Schmidt gebraucht.
Ja, also ich finde, er hat sich wirklich sensationell entwickelt und ist Leistungsträger bei Werder und ich glaube, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
Ich glaube auch, dass da noch einiges möglich ist. Wir machen weiter mit unserem Zehner, dieser Ansapani. Und wenn man an Österreicher bei Werder denkt, dann poppt wohl ein Name, ein Gesicht auf, nämlich Andi Herzog. Ich meine, das ist für mich generell das österreichische Gesicht von Werder Bremen beziehungsweise das Bremer Gesicht der 90er Jahre. Neben Otto Rehhagel. Ja, neben Otto, dann sagen wir ein Spieler. Also das Gesicht Otto Rehhagel und der Spieler Andi Herzog.
Ich denke, also, weißt du, wer der zweite Spieler ist, an den ich denke, wenn ich an diese Ära denke?
Dieter Eils.
Richtig,
ja. Nicht abgesprochen. Ja, Dieter Eils habe ich natürlich auch im Kopf. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch noch Marco Bode eigentlich auch und Bruno Labbadia. Also das sind eben die Bremer Spieler, mit denen ich eigentlich auch aufgewachsen bin in den 90ern.
Labbadia sehe ich im Köln-Dress vor mir.
Ja, aber Labbadia hat schon mal bei Werder gespielt, oder?
Ja.
Okay, passt.
Ich glaube, der Spieler und Trainer dann tatsächlich im Endeffekt die ganze Bundesliga durchgehabt.
Ja, glaube ich nämlich ja. Aber zurück zu Andi Herzog.
Genau.
Wechselte 1992 mit 23 Jahren von Rapid nach Bremen. Gab es auch ein bisschen was ins Börserl für Rapid?
1,5 Millionen Euro waren fürs Jahr 1992 sehr okay. Mhm. Aber Andi Herzog war ja auch nicht irgendeiner, den sie da geholt haben. Ne?
Ja, ich meine, der hat schon viele Erfolge mit Rapid davor gefeiert und dann ging es aber auch wohl auch so in Bremen weiter, wenn man sich seine Statistik ansieht.
Erste Saison gleich Meister waren, 10 Tore, 14 Assists, Bombensaison hingelegt und auch in weiterer Folge halt, der war einer der besten Mittelfeldspieler der deutschen Bundesliga und damit auch einer der besseren, die es zu dem Zeitpunkt auf der Welt gegeben hat.
Definitiv. Nur, er hätte nie zum FC Bayern wechseln sollen, glaube ich.
Das war dann vielleicht nicht ganz so schlau, ja.
Gemeinsam mit Rehhagel.
Saison 95, 96 beim FC Bayern, das Einzige, was in Erinnerung bleibt, ist die Oliver Kahn-Attacke an Andi Herzog.
hat er sich nicht wirklich so wohl gefühlt nach einer Saison wieder die Rückkehr zu Werder und hat dort ja dann auch nochmal den DFB-Pokal gewonnen. Ich finde es ja generell total interessant, wie viele geile Zehner Werder Bremen so in den letzten 30 Jahren hervorgebracht hat, oder? Miku. Und du hast Miku, du hast Diego, du hast ein Mesut Özil, du hast Andi Herzog. Es gibt schon eine Zehner-Geschichte bei Werder Bremen, die herausragend ist, finde ich, und hervorsticht.
Apropos Özil, das habe ich ganz vergessen, bei Slatko Junusovic. Die Bild-Zeitung hat damals, als das erste Mal das Gerücht aufgekommen ist, Junusovic den Özil genannt.
Also was, Özil?
Also Özil.
Ja, okay, aber ich würde es ja geiler finden, wenn es einfach statt das von Özil das S mit dem Z tauscht und dann hast Özil.
Ja, ging auch, ja.
Nicht Özil, Özil, das finde ich so eigentlich besser, aber wurscht.
Liebe Bild-Zeitung.
Was?
Wenn es wen braucht für gute Schlagzeilen.
Bin ich immer da, ja. auch unser nächster, ich meine, Özil sorgte für viele Schlagzeilen, Herzog natürlich auch, aber auch unser nächster Spieler sorgte für viele Schlagzeilen. Auch in der Bild-Zeitung zu jener Zeit, jedoch eher abseits des Platzes, Marko Arnautović. Es war eine sehr turbulente Ära, die er da absolviert hat bei Werder Bremen.
Das kann man wohl so sagen, ja. Marko Arnautović als frisch gebackener Champions League-Sieger von Inter.
Auch so am Schuh.
Nicht weiter verpflichtet worden, deswegen hat Twente ihn dann an Werder verkauft. Und es gibt ja diese Anekdote, dass Marko Arnautović das erste Mal in die Kabine reinkommt, sich auf einen Platz setzt und das eigentlich Thorsten Frings Platz ist. Und die Kollegen ihn darauf hinweisen, dass das jetzt vielleicht irgendwie nicht so passend ist. Und er dann einfach nur sagt, wer hat die Champions League gewonnen? Er oder ich?
Marko Arnautović in der Zeit war halt schon ein Entertainment. Ich meine, natürlich vor allem abseits des Platzes, aber ich kann mich noch gut an diese Werder-Ära erinnern. Ich meine, da waren schon ein paar gute Spiele dabei, wo man gesehen hat, was der eigentlich drauf hätte. Aber der war zu jenem Zeitpunkt im Kopf einfach kein Fußballprofi.
Ja.
Also der hat, glaube ich, an vieles gedacht, nur wenig dran, an seine Karriere und wie das dann in Zukunft weiterlaufen soll. Also die Zeiten bei Werder, da hat es ja dann diese Skandale gegeben, wo er dann nachts irgendwo mal mit dem Elcharo Elia erwischt worden ist, weil er viel zu schnell gefahren ist mit dem Auto. Hat es nicht da diese Ich-kaufe-dein-Leben-Geschichte, war das nicht da in Bremen?
Ja, ich glaube, das war auch zu der Zeit, aber in Wien.
In Österreich, ja, aber es war zu Werder-Zeit.
Noch die Geschichte gegeben, wo er mit dem Hund im Garten gespielt hat und sich dabei das Innenband gerissen hat.
Also, komplett irre. Ich hab's ja in meiner Recherche bin ich draufgekommen, der ist beim ersten Trainingslager, ist er schon negativ auffallen. Da hat Schaff dann aus disziplinarischen, also wo er dann glaube ich auch des Feldes verwiesen worden ist beim Trainingslager, bei einem Training von Thomas Schaff. Das hat gleich mal eher einen schlechten Eindruck hinterlassen und im Grunde war ja Werder auch immer so ein Verein, wo vielleicht so ein bisschen so die gescheiterten Karrieren dann nochmal den Turnaround geschafft haben. Marko Arnautović hat es in Bremen nicht gebacken bekommen, aber schlussendlich ja dann später in der Premier League richtig nochmal diesen Turnaround hingelegt und eine sehr, sehr feine Karriere bislang hingelegt, Marko Arnautović. Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's mit dem Sturmduo und Heimo Pfeifenberger. Zwei Jahre in Bremen, wurde dort aber ein bisschen umfunktioniert. Kam als Stürmer
von Austria Salzburg nach quasi Peak Austria Salzburg. War auch Schalke dran, aber er hat sich dann für Werder entschieden und hat dann auf einmal in Bremen im defensiven Mittelfeld gespielt.
Und er war jetzt ja nicht irgendwie 20 Jahre, wo man sagt, okay, da kann man so einen Spieler noch umfunktionieren. Ich glaube, der war da damals Ende 20 oder so, also oder zumindest so in der Prime einer Fußballkarriere. Und dann nochmal umfunktioniert zu werden, stelle ich mir schwer vor.
Ja, ich glaube, so richtig getaugt habt ihr ihm auch irgendwie nie, oder? Ich meine, natürlich hat mit Andi Herzog dort gespielt, also hat schon Anschluss auch gehabt und alles, aber ja, so ganz glücklich worden ist er nicht, deswegen auch nach zwei Jahren zurück nach Salzburg.
Und dort noch 7 weitere Jahre geblieben. Und zum Abschluss darf sein Name natürlich auch nicht fehlen. Martin Hanig, dessen Stern ging Mitte der Nullerjahre in Bremen auf, obwohl er sich nie wirklich so ganz festsetzen konnte bei Werder.
Ja, weil die ersten Hanig-Jahre waren irgendwie ein bisschen turbulent, oder? Mhm. Habe das noch im Kopf, dass er so der Debütspezialist war. Der hat er immer, wenn er irgendwo debütiert hat, gleich einmal getroffen.
Nürnberg.
Also, erstes Spiel ÖFB-Trikot, damals in der U19 getroffen. Mhm. Erstes Mal Werder-Amateure getroffen. Erstes Testspiel Werder-Profis getroffen. Erstes A-Länderspiel gegen Tschechien getroffen.
Bundesliga-Debüt auch getroffen, ja. Gegen Nürnberg. Also, ja.
Ja, hat ein bisschen gedauert. Trotzdem, dann letztendlich ein Treffen tut man schneller mal, aber sich dann festspielen ist was anderes.
Ja, und dort hat er sich eben ein bisschen schwer, gab dann Leihen zu Düsseldorf und später auch der Transfer zum VfB Stuttgart, der ein absoluter Glücksgriff auch war für die Karriere von Martin Hanek. Da hat er sich dann wirklich auch festgesetzt und auch in den Jahren danach sehr erfolgreiche Ära miterlebt bei Hannover, beziehungsweise persönlich. Also die Torstatistik, die hat sich dann eigentlich überall sehen lassen können. 2018 dann wieder die Rückkehr zu Werder, auch hier nur als Joker eingesetzt worden, wurde ausgeliehen zum HSV und 2020 dann endgültig seine Profikarriere beendet und seither bei TuS Dassendorf im deutschen Unterhaus ein absoluter Bomber. 11 Österreicher haben wir jetzt aufgezählt. Unterm Strich sind es 14 Österreicher, die bislang das Trikot von Werder Bremen überstreifen durften. Wer fehlt uns denn noch?
Einerseits Florian Kainz.
Florian Kainz, auch er in den 10er Jahren bei den Bremern mit dabei gewesen. Gerhard Steinkogler hat 7 Spiele Anfang der 80er absolviert für die Bremer und natürlich Marco Krüll, der Neu-Werder-Spieler. Und ich glaube, keine Nation außerhalb Deutschlands hat mehr Werder-Bremen-Spieler gestellt, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ist gut möglich.
Ja.
Ich weiß nicht warum genau, aber kann allen nur, fahrt nach Bremen, ist ein nettes Städtchen. Und Hamburg ist auch nicht weit.
Den Zusatz hättest du, glaube ich, jetzt sparen können.
Also wurscht. Ausschmeißer, jetzt könnt ihr ausschalten.
Aber wurscht. Unser Ansapanier steht auf jeden Fall, wir können gerne wieder so ein Österreicher-Special einer Mannschaft machen. Nur welches Team soll dran? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Was würdest du für eine Mannschaft vorschlagen? Was poppt da bei dir im Kopf gleich auf? Ich meine, wir haben Schalke haben wir schon gemacht.
VfB Stuttgart.
Wird sich da was ausgehen? Ich meine, Wohlfahrt ja, im Tor.
Mit Nachwuchs
geht es. Ja, aber mit Profis. Ich meine, da fallen mir jetzt nur Flo Klein, Franz Wohlfahrt. Dann in der Jugend Adrian Gribic und
Co. In der Jugend hast du viele gehabt, von Gribic, Francesco Lovric, Gmeiner und Philipp Mwene und so. Da waren schon einige dabei.
Na gut,
könnte sich ausgehen.
Stuttgart. Ja, vielleicht lassen wir die User entscheiden. Also bitte rein in die Kommentare mit eurem Input. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Low Lines paniert.